Tobi hat letzte Woche über das Thema Geld schon gesprochen. Vorletzte Woche. Letzte Woche war Ostern, richtig. Vorletzte Woche hat er über das Thema Geld gesprochen und letzte Woche haben wir hier gemeinsam Ostersonntag gefeiert. Und ja, wir haben ja für diese Grundlagen, also für diese Lebenshauspredigten, haben wir ja für jedes Thema 2 Sessions eingeplant. Und wir werden heute mal so einen kleinen Ritt durch das Thema Geld in der Bibel machen. Ich wurde gefragt, hey Fülke, könntest du nicht mal was zum Thema Zehnter sagen? So, wie ist das denn mit dem Zehnten? Was hat es damit auf sich? Lass uns doch mal damit starten. Also, dieser ominöse Zehnte. Weiß denn jeder, was der Zehnte ist? Jein. Ja. Ach doch. Ja, doch. Lasst uns mal gucken. Also, wir gucken einmal im Alten Testament, was finden wir da zum Thema Geld? Wir gucken einmal ins Neue Testament, was waren da die Voraussetzungen? Und dann gucken wir am Ende, was könnte das vielleicht für uns bedeuten? Dieses Prinzip, 10% zu geben, das ist so ein Prinzip, das finden wir im mosaischen Gesetz verankert. Ne? Besonders 5. Mose, da ist nochmal so alles zusammengefasst, was von 3. Mose, 4. Mose, was Gott da immer wieder Mose aufgetragen hat, festzuhalten für sein Volk. Und in 5. Mose finden wir das dann alles zusammengefasst und pam, pam, pam aufgeschrieben. Aber 10% seines Besitzes weiterzugeben, finden wir schon viel früher. Nämlich in 1. Mose 14. In 1. Mose 14, da ist Abraham, also er heißt noch nicht Abraham, da ist Abraham. Abraham ist schweinereich. Abraham, der hat richtig viel Gut. Der hat viel Besitztümer, was er nicht hat. Jemand, dem er sein Besitztum weitervererben kann. Aber Zeug hat er. Er hat Sklaven, er hat Vieh. Irgendwann mal hat er dann auch wieder Ländereien. Abraham ist stark gesegnet. Und Abraham begegnet einem Priester Gottes. Also es gab ja außer Abraham auch noch andere Leute, die Gott folgten. Und er begegnet einem Priester Gottes und schenkt ihm, und das lesen wir eben in 1. Mose 14, dass er diesem Priester 10% seines Vermögens gibt. 10% seines Vermögens. Das ist schon ordentlich. Überleg mal, so 10%, ich wüsste gar nicht, wie viel 10% unseres Vermögens sind. Von 8 römischen Gläsern 10% ist ein 8, ja, also dann, also es wäre ein ganz schönes Auseinanderklauben, wie viel 10% sind. Aber er gibt 10% ab. Und dann finden wir eben in 5. Mose 14 dieses Prinzip von, ich sag mal, Güterverteilung. Auch das ist ja ganz stark festgehalten, wie sollen die Stämme Israels als Volk zusammenleben? Wie sollen sie miteinander unterwegs sein? Wie sollen sie mit ihrem Hab und Gut umgehen? Und in 5. Mose 14, in den Versen 22 und weiteren lesen wir, dass Gott sagt, 10% deines Besitzes nimmst du zusammen und bringst ihn einmal im Jahr dahin, wo Gottes Gegenwart ist, also wo die Bundeslade sich befindet. Das war, nachdem sie lange durch die Wüste gezogen sind, war das zum Beispiel eine ganze Weile in Schilo. Du kommst mit deinem ganzen Prüll dahin und wir haben abgespeichert, gibst das ab. Aber wir müssen da mal genau reingucken. Was da steht ist, du kommst mit deinem ganzen Zeug dahin in Gottes Gegenwart und genießt es und isst es mit deinen ganzen Verwandten. Das geht ja nicht das Oberhaupt alleine hin, sondern nimmt familiär mit und isst es mit deinen Verwandten in der Gegenwart des Herrn, um dich daran zu erinnern, dass alles, was du hast, allen Segen, den du empfängst, empfängst du von Gott. Alles, was du besitzt, hast du, weil Gott dich versorgt. Und dann, Amen, fertig. Und dann sind sie, wenn du das nicht schaffst, wenn du zu weit weg wohnst von diesem Ort, denn der wechselte ja auch immer mal wieder in der Geschichte Israels. Wenn du zu weit weg wohnst, dann mach so, dass du zu Hause bei dir 10% vertickst und mit dem Geldsäckchen reist du dann dahin, gibst das Geld wieder aus, kauf dir, was das Herz, wonach dir gelüstet, was dein Herz begehrt. Und dann wird da aufgezählt. Rinder, Schafe, Most, sagt die eine Übersetzung, Wein, sagt die andere Übersetzung. Kauf dir das und genieße es dann vor Ort. Also auch logistisch hat Gott mitgedacht. Total praktisch. Da dieses Zusammenkommen vor Gott sowieso immer mit einem, ich sag mal, mit einem spirituellen Akt verbunden war, nämlich das Schlachten vor Gott. Na, du musstest das ja opfern, darbringen. Und ein Teil der Opfer gingen immer automatisch an die Priester und die Leviten, die am Hause des Herrn dienten. Damit waren die automatisch mitversorgt. Das heißt, du hast natürlich nicht 10% deines Ertrags essen müssen, weil ein Teil ging ja sowieso weg. Na? So war das geregelt. Einmal im Jahr. Das Volk kam dreimal im Jahr zusammen übrigens, aber einmal im Jahr bringst du alles mit. Nick, könntest du die Snare bitte lösen? Weil die macht nämlich bei manchen Geräuschen, die ich mache, macht die... Genau. Also einmal im Jahr 10% mitbringen und da verzehren. Darüber hinaus, alle 3 Jahre nimmst du diese 10%. Damit gehst du nicht an den Ort, sondern diese 10% von deinem Ertrag. Wir müssen ja nochmal daran zurückdenken. Israel war eine Agrarwirtschaft. Ländereien, Vieh, ne? 10% von dem, was du besitzt, also produzierst, gibst du vor Ort an deinem lokalen Wohnort, wo du wohnst, damit die Leviten, die vor Ort versorgt sind. Wisst ihr, was die Leviten sind? Also die Leviten, ja, die Leviten, ja nicht nur Worshipper, die mussten auch ackern. Die Leviten, die Kabanesen, ach so, die kann man lesen, die Leviten, that's true. Die Leviten waren ein Stamm, es gab 12 Stämme, ein Stamm hat, während das Land verteilt wurde, kein Land bekommen, weil Gott gesagt hat, diesen Stamm erwähle ich mir. Ich müsste eigentlich von euch Israeliten 10% eurer Leute kriegen. 10% würden mir zustehen. Ich erwähle mir die Leviten als Stamm, die mir dienen. Und dann gab es die Leviten, die natürlich an diesem Heiligtum, an diesem einen Heiligtum gedient haben. Es gab aber auch die Leviten, die in den verschiedenen Städten, wo die anderen Juden lebten, mitlebten und dort vor Ort für die Anbetung mitverantwortlich waren. Und die mussten mitversorgt werden. Denn die hatten keinen Erbbesitz. Das heißt, wenn ein Levit Kinder hatte, hatte er nichts, was er denen weitergeben konnte. Es gab für alle Leviten einen Bereich um die Stadt herum, wo sie ihr Vieh drauf abstellen konnten, damit sie auch was zu essen hatten. Aber das, was zum Überleben einer Familie diente, hatten sie nicht, weil sie komplett in den Dienst Gottes gestellt waren. Alle 3 Jahre also 10% gesammelt und vor Ort in deinem lokalen Ort den Leviten, den Witwen, den Waisen, also sprich den Bedürftigen, zur Versorgung gegeben. So hat Gott dafür gesorgt, dass es ein soziales Konstrukt gab. Sprich, 10% nicht einfach rauszuhauen, sondern diese 10%, die dienen einem Zweck. Die dienen zum einen, dass diejenigen, die sich ganz in die Anbetung Gottes hingeben, mitversorgt werden und nicht unterversorgt sind. Die dienen aber auch, dass keiner in dem Volk Gottes leiden muss. In der Bibel im Alten Testament finden wir immer wieder den Hinweis, niemand unter euch sollte Mangel haben. Gottes Blick auf sein Volk war, niemand sollte Mangel haben. Das war sein Denken. Sein Denken war, ich bin der Gott der Fülle, ich segne euch mit allem. Und es kann nicht sein, dass ihr den Segen, den ich euch gebe, Mangel verwaltet und jemand leiden muss unter euch. Das dürfte es eigentlich nicht geben. Was finden wir in den mosaischen Büchern immer wieder an verschiedenen Punkten? Lest sie mal aufmerksam durch. Mich hat das sehr aufgerüttelt, als ich das gelesen habe. Das war Gottes Perspektive. Ich segne, ihr seid die Gesegneten, ihr habt alles, was ihr braucht. Wenn wir also diese 10%, die da ominös im Raum schwirren, nochmal betrachten, dann dienen die eigentlich auch dazu, dass jeder hat, was er braucht, dass niemand vergessen wird. Ich find's aber, also das ist einmal das mosaische Gesetz, ne, 10%. Einmal im Jahr kommen wir zusammen, genieße deine 10% in meiner Gegenwart, weil ich es bin, der sie dir geschenkt hat. Und dann alle 3 Jahre 10%, ich bin's, der sie dir geschenkt hat, gib's weiter, damit niemand leiden muss. Und das wäre eigentlich ja easy gewesen. Aber wir lesen dann in 1. Samuel 8, Israel hat nach rechts und links geschielt, hat gesehen, oh, die sind anders organisiert als wir und die sind anders organisiert als wir. Wir haben ja hier irgendwie nur Priester und Richter und halt irgendwelche Leviten. Wir hätten gerne einen König. Wir wollen auch einen König. Also ist Israel zu Samuel gegangen, der damals der Prophet war im Land und hat gesagt, wir wollen auch einen König. Guck doch, dass wir einen König haben. Und Samuel hat Gott befragt und Gott hat gesagt, schade für Sie. Ich wäre ja eigentlich König genug. Aber wenn Sie wollen, sollen Sie einen König haben. Bevor Sie den König bekommen, erzähl Ihnen, was die Kosten dafür sind. Gott ist ein Gott, der die Kosten überschlägt. Und seinem Volk sagt, überschlag doch mal die Kosten dafür. Willst du das wirklich? Wenn ihr einen König habt, müsst ihr nämlich on top zu diesen 10% noch Steuern zahlen. So ein Königreich, das ist nicht billig. So ein Könighaus will versorgt werden. So eine Armee, die sich daraus ja ergibt, muss versorgt werden. Ihr müsst also nicht mehr nur noch euren Besitz reingeben, also diese 10% geben, sondern ihr müsst Steuern zahlen und ihr müsst zukünftig auf eure Söhne verzichten. Denn die werden eingezogen werden. Und Israel hat gesagt, ja, ist uns Latte. Wir können nicht so gut rechnen, wir nehmen das. Wahrscheinlich war Israel so ein bisschen wie ich aufgestellt. Girl math! Also haben sie dann sich entschieden, wir wollen einen König. Ab sofort galt das mosaische Gesetz. 10%. Einmal im Jahr. Und das musstest du ja alles mitplanen. Das war ja schon auch wiederum, ne, zu gucken, okay, ich habe so und so viel Lämmer müssen zur Seite gelegt werden. Das sind nämlich meine 10%, so und so viel Prozent von meiner Gerste, von meinem Hafer, von meinem Wein, von meinen Oliven, von allem Möglichen, was ich produziere, von der gefärbten Wolle, die ich herstelle und exportiere. All das sammeln, 10%, dazu Steuern, die der König aufhält. Da hält die Hand auf und sagt, folgende Steuern erlasse ich, weil das Leben für so ein Heer ist teuer. Ach, jetzt kommt auch noch eine Hungersnot, schade. Es wurde teurer. Und so zog sich das auch hin. Also das waren dann die Voraussetzungen so im Alten Testament. Zwischendurch ging das Volk Israel ja dann ins Exil. Da durfte es dann halt Steuern an jemand anderen bezahlen. Das war auch bitter. Dann kamen sie wieder und so weiter und so fort. Also, Altes Testament, die 10% haben wir jetzt angeschaut. Neues Testament, welche Voraussetzungen gab es denn, als Jesus geboren wurde? Neues Testament, das Volk Israel, ist immer noch Gottes Volk und lebt immer noch unter dem mosaischen Gesetz. Wer sorgt dafür, dass es eingehalten wird? Die Hohepriester, die Pharisäer, die Sadduzäer, sprich die Schriftgelehrten, die sich damit auseinandersetzen und darauf achten, wir sind Gottes Volk, das Gesetz muss eingehalten werden. Nicht, weil sie böse waren, das muss ich immer wieder wiederholen. Sie meinten es bitter ernst. Sie wollten vor Gott bestehen können. Sie wollten vor Gott bestehen können. Also, das mosaische Gesetz gilt immer noch und Israel hat einen König, König Herodes. Es gab übrigens mehrere Herodesse. In den Evangelien lesen wir ja verschiedene Herodes-Geschichten. Das war nicht immer der gleiche. Herodes der Große, der erste Herodes von den Herodissen, war ein König, eingesetzt in Israel, nicht von Gottes Gnaden, sondern von Römers Gnaden. Rom hatte Herodes, so? Rom hatte Herodes quasi mit aufgezogen, war in Rom aufgewachsen, wurde in Rom geprägt, war aber jüdischer Abstammung. Super Vorteil, den schicken wir dahin, den setzen wir zum König ein. Herodes hatte tolle Pläne. Herodes hat unfassbar viel gebaut. Deswegen Herodes der Große. Unglaublich schöne Bauten, die er da gemacht hat. Er war ein guter Wirtschafter. Herodes hat es geschafft, eine ganz lange Zeit relativ gut angesehen zu sein bei seinem Volk, weil er ein guter Wirtschafter war. Aber zum Ende seiner Regentschaft hin, da änderte sich das Bild ein bisschen. Denn er war halt auch ein teurer Herrscher. Als es eine große Hungersnot gab, da hat er sein eigenes Vermögen, das er natürlich durch Steuern reingeholt hat, dafür eingesetzt, Getreide einzukaufen in Ägypten. Das haben wir historisch belegt. Damit hat er sich sein Ansehen natürlich erhalten. Er tut was für uns. Gleichzeitig aber war er ein König, der die Hand aufgehalten hat für sich, aber auch die Hand aufgehalten hat für die Fremdbesetzer, für die Römer. Und seine Söhne, die nachfolgten, eine Zeit lang gab es nämlich drei Herodisse, die gleichzeitig sich das Land aufgeteilt haben. Der eine im Norden, der andere in der Mitte, der andere im Süden ungefähr. Pi mal Daumen. Die machten das ja ähnlich. Und zur Zeit Jesu gab es also das mosaische Gesetz. Dann gab es den König, der die Hand aufgehalten hat. Und es gab die Römer, die haben auch die Hand aufgehalten. Der Kaiser war der Römer, genau. Ganz genau. Es war ja ein großes römisches Reich. Sprich, die Taschen wurden schnell leerer. Und dann gab es da nämlich noch die Zöllner, die dafür sorgen sollten, dass die Steuern gut eingetrieben wurden. Und das haben sie auch gut gemacht. Also ganz im Sinne Roms, ganz im Sinne des Kaisers. Die haben schon dafür gesorgt, dass der Kaiser kriegt, was er kriegen soll. Sie haben aber auch dafür gesorgt, dass ihre Taschen jedes Mal ein kleines bisschen besser gefüllt waren. Oh Mann, das tut ganz schön weh. Oder? Ich finde die Vorstellung nicht so prall. Das waren die Voraussetzungen, in denen Jesus lebte. Der Kaiser hielt die Taschen auf, der König hielt die Taschen auf, die Hohepriester hielten die Taschen auf. Gefühlt hielt irgendwie jeder die Taschen auf. Und irgendwie sollte man als Volk zahlen, zahlen, zahlen. So fühlte es sich an. Wie jetzt? Ich finde auch, als ich dem Jörn so meinen Umriss der Predigt erklärt habe, habe ich gesagt, ist doch irgendwie ein bisschen vergleichbar. Ein bisschen vergleichbar ist es vielleicht. Ein bisschen. Und dann ist da Jesus, der in dieser, ich habe euch das umrissen, damit ihr versteht, in welcher Zeit Jesus gelebt hat. Da ist da Jesus und Jesus sagt ziemlich unangenehme Sachen über Geld. Und eine Geschichte gucken wir uns mal kurz an. Das ist nämlich die Geschichte in Matthäus 19, Vers 24. Da ist ein junger Mann und der kommt zu Jesus und sagt, hör mal, kannst du uns die mal raussuchen? Ich habe leider nur den einen Vers rausgesucht. Das ist jetzt der Spoiler Alert, das ist der Kernvers, auf den ich nachher hinaus möchte. Ich kann es euch sonst mal kurz hier vorlesen. Wartet mal, wir sind doch gar nicht abhängig von dem Beamer. Ich habe doch eine Bibel dabei, Leute. Wuhu! Ja, ey, Vorbild sein hier, ne? So. Die Basisbibel übertitelt das mit Die Gefahr des Reichtums. Ich liebe diese Überschriften in der Basisbibel. Da kam ein Mann auf Jesus zu und fragte ihn, Lehrer, was muss ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus antwortete, warum fragst du mich, was gut ist? Gut ist nur einer, Gott. Hey, ja, René, wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Mosaisches Gesetz. Der junge Mann fragte, welche? Da antwortete Jesus, du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. So ein bisschen die Zusammenfassung des mosaischen Gesetzes. Also irgendwie auch alle. Der Mann sagte zu Jesus, das alles habe ich befolgt. Was muss ich noch tun? Jesus antwortete, Wenn du vollkommen sein willst, geh los, verkaufe deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir. Als der junge Mann das hörte, da ging er traurig weg. Denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, Amen. Das sage ich euch, ein reicher Mann hat es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Auch sage ich euch, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als die Jünger das hörten, da waren sie völlig bestürzt und fragten, kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Oh, ich fand als Kind schon diese Stelle so unangenehm. Ich habe gedacht, ach Jesus, ist ja auch ein bisschen leicht, dann von jemandem zu verlangen, dass er alles loslassen soll, wenn man selber nichts hat, gell? Nicht ahnend, dass er alles hatte. Das habe ich als Kind nicht verstanden. Er hatte alles und hat alles hinter sich gelassen, um sich hinzugeben. Und dann dieser Vergleich mit dem Nadelöhr und dem Kamel. Ich stelle mir vor, dass das vielleicht so ein Spruch war, der bei denen bekannt war. Dass das so ein Ausspruch war, der den Juden was gesagt hat. So eine Übertreibung. Wir hatten vor kurzem übrigens hier im BCC die Stelle, weil Jesus arbeitet ja manchmal mit Übertreibungen, um Dinge wirklich klar zu machen, wo es heißt, hack dir lieber deinen Arm ab als. Und die Jugendlichen so, what? Wir haben gesagt, stopp, keiner hackt hier irgendwas ab oder reißt sich irgendwas aus. Halt, stopp. So weit gehen wir nicht. Aber Jesus arbeitet auch hier mit dieser Übertreibung. Und damit wird uns etwas ganz, ganz deutlich. Die Pharisäer, die Hohepriester, die ihn verfolgten, die Sadduzäer, also die Schriftgelehrten, sie alle wollten eins. Sie alle wollten das ewige Leben. Sie alle wollten gut sein vor Gott. Sie alle wollten bestehen vor Gott. In der Annahme, sie können es selber machen. Sie können es selber produzieren, dieses Gutsein. Und dann haben wir diesen reichen jungen Mann, der sagt, ich habe mich ans Gesetz gehalten, ich kenne doch das Gesetz. Jeder junge Mann in Israel kannte das Gesetz. Mit 13 hast du deine Bar Mitzwa gehabt, da warst du schon geschult im Gesetz. Jedes Kind lernte das Gesetz und lernte, dass es süß schmeckt. Die kannten sich aus, die wussten, was sie einhalten sollten. Und er sagt, ich habe doch alles eingehalten. Und Jesus weist nicht darauf hin, dass er reich ist. Letztendlich geht's doch nicht um den Reichtum, sondern er weist darauf hin, dass es um das Herz geht. Es geht um das Herz diesen jungen Mannes. Es geht, und da sind wir ja wieder beim Anfang. Gott ist derjenige, der uns alles gibt. Gott ist derjenige, der uns versorgt. Gott ist derjenige, der gut ist und uns beschenkt. Und wenn Gott sagt, gib alles weg, dann zeigt sich doch, wie mein Herz aufgestellt ist. Nämlich, kann ich guten, freien Herzens alles weggeben in dem Wissen, dass Gott dafür sorgen wird, dass es mir immer noch gut geht? Vertraue ich meinem Besitz? Vertraue ich der Kohle, die ich angehäuft habe? Ist das meine Sicherheit? Oder ist Gott meine Sicherheit? Ist Gott mein Ein und Alles? Und letztendlich ging es darum, nicht so sehr darum, dass er Kohle hatte, dass er reich war. Denn erinnern wir uns daran, Jesus kannte auch reiche Leute. Wir hatten es doch gerade von den Zöllnern. Und mit mindestens zwei Leuten von den Zöllnern war Jesus befreundet. Und die waren reich. Und wenn wir an Zachäus denken, der war stinkreich, auf dubiose Art und Weise geworden, der war stinkreich, der hat die Hälfte seines Besitzes weggegeben und den anderen alles zurückgezahlt. Sogar on top. Also Jesus ging es nicht darum zu sagen, Reichtum ist schlecht, sondern Jesus ging es darum, darauf hinzuweisen, dass das Herz, wie es um unser Herz bestellt ist. Jesus sagt nämlich auch so Sachen wie, man kann nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott dienen und dein Herz gleichzeitig an den Mammon hängen, an Besitz hängen, an Geld hängen. Und in diesen Umständen, in denen Jesus lebte, lebte ja dann letztendlich auch die Gemeinde, die aus den Jüngern Jesu entstand. Und ihr erinnert euch, ich habe am Anfang gesagt, Gott, und das finden wir am Anfang des Neuen Testamentes, Gott hat immer gesagt, ich bin ein Gott der Fülle, ich versorge euch. Es muss niemand unter euch Not leiden. Und mittlerweile sind wir ja übrigens so weit zu sagen, wir könnten heute mit den Ressourcen, die wir auf dieser Welt haben, die gesamte Welt ernähren. Es müsste keine Hungersnot geben. Auch da wieder zeigt Gott, dass er gerecht ist. Den Segen, den er gibt, die Fülle ist da, weil er nichts erschafft, ohne die Ressourcen dafür zu erschaffen. Gott erschafft doch keine Welt, ohne die Ressourcen zur Erhaltung dieser Welt zu schaffen. Die Ressourcen sind da, aber die Herzen sind hart. Die Herzen sind entfernt von Gott. Die Herzen sind egoistisch. Und da geht es nämlich nur um mich. Mein, meins, mir. Ich, mich, meiner, mir segne uns doch alle vier. Das muss ich mir merken. Das ist doch, und wisst ihr, das zieht sich ja auch, das sehen wir ja auch in der Bibel, das sehen wir ja auch in der Antike. Diese Gier nach mehr, diese Gier nach haben, haben übrigens auch schon Kinder. Ich habe mindestens ein ziemlich materialistisches Kind, das Haben unfassbar gut findet. Manchmal weiß sie auch nicht so recht, was sie mit dem anfangen soll. Aber es ist schön, das zu haben. Und ich kenne das auch. Ich möchte nicht mit dem Finger auf sie zeigen. Ich kenne das auch. Ich bin so eine kleine Elster. Boah. Haben ist besser als brauchen. Ja. Wenn wir ins Neue Testament dann weiterschauen, also diese Voraussetzungen, unter denen das Christentum entstanden ist, waren tatsächlich teilweise sehr ähnlich wie heute. Uns fällt es nur nicht so auf, weil wir hier im Westen richtig gut aufgestellt sind. Wir leben in einem Sozialstaat, der relativ gut funktioniert. Relativ gut. Ja, wir haben Baustellen, natürlich, aber wenn wir uns andere Staaten anschauen, dann ist da ist dann schon echt die große Herausforderung. Und deswegen fällt es uns nicht so sehr auf, dass wir eigentlich in relativ ähnlichen Zuständen leben. Ich habe euch das ja vorhin beschrieben. Das Römische Reich war ein irre riesiger Apparat. Die Römer haben sich ausgebreitet, kämpferisch erkämpft, erstritten, alles unter den Nagel gerissen, was ging. Und eben unter anderem auch Kleinasien, wo Israel drin liegt. Bis nach Köln. Aber über Köln reden wir ein anderes Mal. Ich habe es kurz angerissen. Die Umstände, in denen die meisten Leute, die im Römischen Reich lebten, waren unfassbar schlechte Umstände. Wir haben riesige Städte. Antiochia zum Beispiel war eine große Stadt im Römischen Reich, wo die allermeisten Leute in richtig schlechten Bedingungen lebten. Gab übrigens schon Hochhäuser. Und das waren richtige Slums. Da lebten Menschen unter engsten Bedingungen mit nichts zusammen und siechten quasi vor sich hin. Während in Rom oder auch vor Ort in den Palästen die Leute alles hatten. Und erinnert euch dran, Gott hat gesagt, es müsste eigentlich niemand leiden. Und jetzt kommt der Unterschied. Und jetzt schauen wir nochmal in die Apostelgeschichte rein. Apostelgeschichte 2. Ich weiß, es ist eine Stelle, die wiederhole ich immer wieder, aber ich komme noch darauf zurück, was es für uns bedeutet. Ich befürchte, ich bin heute wieder ziemlich lang. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen. Die Leute in Jerusalem, die das mitbekamen, wie die miteinander lebten, wurden von Ehrfurcht ergriffen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Denn durch die Apostel geschahen auch viele Zeichen und Wunder. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Ouch. That hurts. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens. Voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Die gute Botschaft, die sich ergab aus dem Leben der Christen, war nicht nur, hier ist das Ticket zum Himmel, denken wir wieder an diesen jungen Mann, der gefragt hat, was muss ich tun für das ewige Leben? Und auch da wieder, du kannst gar nichts tun, Gott macht alles möglich. Jesus am Kreuz, er macht's möglich. Du, Versuch, wird nicht so gut funktionieren. Die gute Botschaft war aber nicht nur, hier ist dein Ticket fürs ewige Leben, sondern die gute Botschaft war, so gut ist Gott, dass er sich dir im Hier und Jetzt bereits zuwendet. Durch das, was du brauchst, Wunder und Zeichen, die geschahen, aber darüber hinaus über die Versorgung aller, die Bedürfnisse hatten. Und das war ein absoluter Gamechanger. So sehr, dass wir das nicht nur in der Bibel verbürgt haben, sondern dass es historische Schriftstücke darüber gibt, dass es nämlich selbst den Römern zu Ohren gekommen ist. Selbst die Römer haben mitbekommen, was die Christen da eigentlich gemacht haben. Nämlich, dass sie so miteinander unterwegs waren, dass in ihren Gemeinschaften niemand Not leiden musste. Das hat sich rumgesprochen bis zum Kaiser. Das können wir nachlesen. Nicht in der Bibel, wie gesagt, weil manche ja sagen, in der Bibel steht. Sondern es gibt historische Zeugnisse dafür, dass es sich herumgesprochen hat, wie die miteinander lebten. Dass es sich herumgesprochen hat, dass gerade in so Städten wie Antiochia, wo es solche Sklavenslums auch gab, dass da Menschen für die anderen mitsorgten. Und wie konnte das geschehen, indem eben nicht das Prinzip mir meins, ich und nur ich, mir, meine und noch so andere Pronomen, die nur auf einen beschränkt sind, galten, sondern in dem das Bewusstsein galt, Gott hat uns zusammengestellt. Und alles, was wir haben, ist von Gott geschenkt. Alles, was ich habe, hat Gott mir gegeben. Deswegen habe ich heute auch angefangen mit diesen römischen Gläsern. Die empfange ich natürlich aus Roswithas Hand. Aber ich empfange sie aus Gottes Hand, weil er wusste, dass mein Herz dafür schlägt. Das konnte Roswitha doch nicht wissen. Alles, was ich habe, schenkt Gott mir. Er versorgt mich. Er hat mich im Blick. Und dieses Wissen, dass Gott mich versorgt, sorgt dafür, dass ich ein weites Herz haben kann. Es sorgt dafür aber, dass ich vor allem lockere Finger haben kann. Nicht die einheimsen, sondern die loslassen. Und wenn wir jetzt wieder bei diesen 10% sind, weil ja gefragt wurde, wie gehen wir denn jetzt als Christen mit 10% um? Ich finde es ganz schwierig, dieses Prinzip auf die neue Gemeinde anzuwenden. Es ist aber ein guter Anhaltspunkt. Ich bin niemand, die rumgeht und sagt, ich frage dich, hast du heute schon deine 10% überblickt? Gibst du 10%? Das mache ich nicht. Ich vertraue darauf, dass Gott seine Gemeinde versorgt. Aber ich kann euch erzählen, was ich mache. Oder wir machen. Wir sind ja eine Eheperson. Wir geben unsere 10%. Wir zahlen unseren Zehnten in unsere Gemeinde. Und es ist nicht so, als hätten wir immer dicke Geld. Darum geht's nicht. Sondern wir haben uns entschieden, aus Prinzip und um Gott zu zeigen, dass wir ihm vertrauen und dass wir sowieso alles aus seiner Hand empfangen, 10% an die Vineyard Köln zu spenden. Warum? Erstens, Gott versorgt uns. Eigentlich gehört alles, was wir haben, ihm. 10% geben wir ihm am Anfang direkt. Hier, weg ist it. Kann es schon nicht für dummes Zeug ausgegeben werden. Die Wahrscheinlichkeit bestünde. Zweitens, weil wir davon überzeugt sind, dass Gott uns hier vor Ort einen Auftrag gegeben hat. Dass Gott uns hier zu etwas berufen hat. Dass wir hier die Prinzipien des Reiches Gottes leben wollen. Dass wir hier Gottes Güte und Großzügigkeit transportieren wollen und zeigen wollen, wie gut Gott ist. Im Hier und Jetzt schon. Nicht einfach nur darauf warten, dass du irgendwann mal im Himmel ankommst, sondern dass er im Hier und Jetzt schon gut ist. Und das ist das, warum wir uns entschieden haben, 10% hierhin in dieses Projekt, nenne ich es mal grob, zu geben. Und ich bin ein Freund davon, es in die lokalen Gemeinden zu geben, weil ich so viele lokale Gemeinden kenne, die echt strugglen. Weil letztendlich ist Geld ein Ermöglicher. Nicht mehr und nicht weniger. Aber wisst ihr, wir brechen manchmal auf und wir haben das Gefühl, Gott schenkt uns eine Vision für etwas. Um sie umzusetzen, brauchst du Ressourcen. Um sie umzusetzen, brauchst du Ressourcen. Und ich habe erlebt, dass eine Gemeinde eingegangen ist, weil sie diese Ressourcen nicht hatte. Weil es keine Einheit gab. Weil mit Geld taktiert wird. Weil Geld als Ressource für Machtspielchen genommen wird. Und dann sind wir schon wieder in der Bibel. Geld oder die Gier danach ist die Wurzel allen Übels, heißt es in einem der Timotheusbriefe im ersten Timotheusbrief. Autsch! Ich möchte nicht, dass wir als Vineyard Köln nach rechts und links schielen und sagen, hat du 10% gegeben? Hat? Nur 8? Ich bin ja auch nicht so gut im Rechnen. Wenn ich 8 Gläser habe, kann ich 8 halt keine 10% daraus berechnen. Wenn es 10 Gläser wären, das wäre einfach. Würde ich ein Glas abgeben. Sondern ich glaube vielmehr, dass wir uns an dieser Urgemeinde orientieren dürfen. Und auch da wieder nicht der Anspruch ist, lasst uns doch mal alle unseren Besitz zusammentun und wir fangen jetzt an auszuklamüsern, sondern dass der Hintergrundgedanke ist, ich kann großzügig sein, weil Gott großzügig ist. Und wenn ich großzügig bin, dann ist das etwas, was weiterfließt. Und ich möchte euch ermutigen, als Vineyard Köln sind wir unglaublich großzügig. Wir sind eine großzügige Gemeinschaft. Amen. Nein, ihr müsst das nicht sagen, ich sage das, weil es wahr ist. Ich habe ja ein bisschen Einblick in die Bücher und wir sind eine großzügige Gemeinschaft. Durch das, was wir hier zusammenbringen, haben wir auch schon vieles bewegen können. Wir konnten jemanden unterstützen, seine Zähne zu machen. Ey, scheiß Zähne zu haben, das ist Kacke. Zähne zu haben, mit denen du nicht kauen kannst, wo du dauernd Schmerzen hast und so weiter, das ist fies. Wir konnten als Gemeinschaft jemanden unterstützen, seine Zähne zu machen, weil da war null Kohle. Eine Person, bitte? Nee, das wäre nicht billiger gewesen, weil ein junger Mann, der ohne Geld nach Deutschland kommt und nichts hat, der braucht gute Zähne, denn der braucht die noch die nächsten 50, 60, 70 Jahre. Ne? Oder auch, aber der Witz dahinter war gut. Aber, oder wir konnten zum Beispiel, bei jemandem war die Waschmaschine kaputt gegangen. Hey, durch das, was wir zusammenlegen, konnten wir diese Person unterstützen. Weil mit Muffelwäsche rumzulaufen, das macht sozial was mit dir. Wir konnten so oft, Geld ist ein Ermöglicher. Und wir können durch Geld vieles bewirken. Dadurch, dass wir so großzügig sind, können wir das Generationencafé gestalten, wie wir es gestalten. Jemand sagte zu mir diesen Donnerstag, ja, verlangt doch auch für das Wassergeld. Ey, schlimm genug, dass Coca-Cola für Wassergeld verlangt. Das, nein, Wasser ist ein Grundbedürfnis. Wir verlangen kein Geld für Wasser. Das ist ein Grundbedürfnis. So wollen wir nicht reden, so wollen wir nicht rechnen. Wir wollen großzügig sein. Ein großzügiges Herz ermöglicht so viel. Ein großzügiges Herz ist meines Erachtens nach ein Abbild von Gottes Herrlichkeit. Und ich habe das schon so oft erleben dürfen, dass wenn ich in Situationen war, in denen ich gedacht habe, eigentlich ist es gerade bei mir selber knapp, eigentlich bin ich doch gerade selber herausgefordert. Eigentlich müsste ich doch gerade selber ein klein bisschen besser nachrechnen und gucken und haushalten und wirtschaften. Und ich merke, wie dieses Geld nach meinem Herzen greift. Und ich hatte das aktuell. Ich möchte nicht so sehr ins Detail gehen, aber diese Woche gab es eine Situation, wo ich mich so geärgert habe, weil wir einfach ein bisschen gucken müssen und ich mich so geärgert habe über ein paar Euro, wo ich gedacht habe, nee, das war jetzt unfair und ungerecht. Und Gott dann zu meinem Herzen sagt, ernsthaft? Ernsthaft? Darüber machst du dir Sorgen? Machst du dir darüber Sorgen, wo ich doch dein Versorger bin? Hast du jemals Not leiden müssen? Und ich bin nicht reich aufgewachsen, Leute. Ich habe nur reich geheiratet. In Deutschland bin ich kinderreich. 3 Kinder, das ist schon Großfamilie. Tatsächlich gilt das als Großfamilie. Aber ich bin nicht reich aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen in einer Umgebung, in der wir hatten nicht viel. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wir Mangel haben. Gott hat uns immer versorgt. Gott hat uns nie im Stich gelassen. Und schon gar nicht, wenn wir unsere Herzen barmherzig gehalten haben für die, die noch weniger hatten. An unsere Tür durften Leute immer klopfen und sagen, ich brauche was. An unsere Tür durften, und ich erinnere mich, Beispiel als Kind, dass ich einmal meinem Kartoffelsalat nachgeguckt habe. Wir hatten in unserem Dorf einen Obdachlosen, der ging da umher und meine Eltern, die waren so berührt davon. Wir hatten in unserem Dorf nämlich nie Obdachlose. Dahin verirrte sich niemand freiwillig. Und meine Eltern waren aber so berührt von diesem Mann, dass sie unser Mittagessen in Tupperdosen, und Tupperdosen waren teuer, ja, also 90er, wir reden hier von den 90ern, Tupper auf dem Hoch seines Hochs. Und Tupper war der heilige Gral der kleinen schwäbischen Hausfrau. Und meine Mutter hat unser gesamtes Mittagessen in eingetuppert und das rausgebracht. Und ich weiß noch, dass ich meiner schwäbischen Nacktwurst nachgeguckt habe und meinem schwäbischen Kartoffelsalat gedacht habe, guten Appetit. Aber diese Großzügigkeit meiner Eltern, das ist ein Erbe, das will ich weitergeben. Das will ich umarmen. Wir haben an dem Tag was anderes gegessen, denn notleiden mussten wir nicht. Und das ist nur ein Beispiel dafür. Ich sage, ich möchte wirklich aufpassen, dass mein Herz großzügig bleibt. Und ich möchte, dass wir aufpassen als Gemeinschaft, dass unser Gemeinschaftsherz. Und ich empfinde schon, dass wir eine Gemeinschaft sind, deren Herzen im Einklang sind. Dass wir als Gemeinschaft ein großzügiges Herz bewahren. Weil aus der Fülle, die Gott uns schenkt, die fließt weiter in unsere Gesellschaft hinein. Als Abbild dessen, wie großartig Gott ist. Als Abbild dessen, wie großzügig er ist. Und lasst uns nie vergessen, wenn er unser Schöpfer ist, dann schafft er auch die Ressourcen, diese Schöpfung zu erhalten. Und wir als Gemeinde dürfen einer Gesellschaft zeigen, wie es aussieht, nicht nur zu raffen, sondern die Hände weit zu machen. Wie es als Gesellschaft aussehen kann, wenn alle mitgenommen werden. Und das ist nämlich das, was die Urgemeinde gekonnt hat. Da gab es keinen Unterschied zwischen Herren und Sklaven. Es gab keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Selbst den Kindern hatte Jesus diesen Wert gegeben. Sie waren alle gleich wichtig. Und Gott hat dafür gesorgt, dass sie alle gleich versorgt waren, weil er die Herzen dieser Menschen, die ihm nachfolgen, berührt hatte. Unsere Herausforderung ist es, uns von Gott berühren zu lassen und von Gott korrigieren zu lassen, wenn unsere Herzen wieder zu Stein werden, weil wir das Gefühl haben, ich muss doch zusammenhalten, was ich hier habe. Durch die Bibel finden wir immer wieder, wie großzügig Gott sein Volk versorgt hat. Wir sehen es in der Wüste, wir sehen es bei Elia, dem Propheten, auf wundersame Art und Weise. Wir sehen es im Neuen Testament und ich erlebe das in meinem Leben tagtäglich. Und wir haben es als Vineyard Köln auch erlebt. Wir erleben das immer wieder. Unsere Berufung ist es, Kinder Gottes zu sein. Und als Kinder Gottes hast du keinen, als Kind Gottes hast du diesen Mangel nicht. Weil egal wie wenig man hat, wir können es dankbar aus Gottes Hand annehmen. Und hey, mir ist bewusst, ich spreche jetzt bei einer so privilegierten Situation heraus. Aber wenn ich ein Privileg habe, und muss ich mir dessen bewusst werden. Und dann hat das Konsequenzen für mein Leben. Geschenkt zu sein hat Konsequenzen für unser Leben, wenn wir Jesu Nachfolger sein wollen.